uns Herr, hat kein Ende, kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen,
zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Treue, die du seit Jahrtausenden deinen Kindern bewahrt hast und die gerade jetzt am Ende der Zeit, Herr, in allen widrigen Umständen bei denen zum Durchbruch kommt, die dich von Herzen suchen, die von Herzen nach dir schreien, Herr. Du wirst deine Güte nicht zurückhalten, so wie es in den Klageliedern 3, 22 und 31 bis 32 steht. Denn da steht, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu und groß ist deine Treue. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wen er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Ihr lieben Geschwister, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute. Es ist heute ein besonderer Gottesdienst. Gott hat in der letzten Botschaft, die schon gewaltig war, am Schluss eine Prophetie gegeben, die aufgenommen wurde, aber nicht bei mir. Die hat der Rolf aufgenommen und diese Botschaft, hat der Herr gesagt, soll ich heute predigen. Und es ist interessant, als ich diese Botschaft gehört habe, war ich so ergriffen und dann hat mich der Herr erinnert, mein Sohn, die habe ich dir schon vor 8 Jahren gegeben. Und dann habe ich nachgelesen und zwar in einer Offenbarung des Herrn vom März 2006. Jahwe Shalom, Gottes Frieden in Zeiten der Bedrängnis erleben. Da ist auf den Seiten drin ausführlich behandelt und zwar die Thematik, ein Läuterungsfeuer des Herrn kommt. Es ging um das fremde Feuer, um die Vermischung auf den Altären, wo der Herr wegnehmen wird. Es geht gegen das falsche Strohfeuer. Es geht überhaupt gegen das alles wie bei einem Volksfest, ja, mit großen Gedöse und Feuer. All diese Dinge, die werden vergehen. Aber das Feuer des Herrn, wenn dich erfasst, ist es ein Feuer, das nicht ausgeht. Dann die nächste Titel aus dieser Broschüre, ein Wind der Belebung kommt über Gottes Volk. Da sah ich damals, die ganze Erde war niedergeschlagen, sogar das Getreide, alles war niedergeschlagen. Und dann kam eine Bedrängnis und dann kam der Wind Gottes. Es war kein starkes Brausen, kein starkes Sausen, es war ein säuselnder Wind. Und er hat alle Bedrängten, die nach Gott geschrien haben, von Herzen aufgerichtet. Er hat sie wiederhergestellt. Und die sangen dann alle ein Lied. Und ich kann mich heute noch erinnern, hat mich eine amerikanische Glaubensschwester im Schwarzwald, die hörte die Botschaft und las die Broschüre und dann gab der Herr ihr ein Lied. Genau das, was Gott mir gab, hat sie komponiert. ich habe es nicht mehr. Aber die sangen alle ein Lied und ich hörte, was sie sangen, alle in ihren Sprachen. Und der Titel war: Jahwe Shalom ist unser Friede, mitten in Nöten, mitten im Sturm, er behütet und stärkt. Die sich bei ihm bergen, ist unser Hüter, ein fester Turm. Das war also 2006. Und der Herr hat gesagt: Ich lasse mein Volk nicht allein, ich richte sie wieder auf. Und dann war der Titel: Gottes Geist richtet sein Volk auf, stehe auf und werde Licht. Es ist unglaublich. Und jetzt zu Pfingsten gab Gott mir eine Prophetie und ich möchte eingehen auf diese Prophetie. Gott, ich habe die hier, ich habe 50 Kopien davon und die ist wirklich gewaltig. Wie ich gestern noch auf meinem Campingplatz war, ich war, hat mich zurückgezogen, um dort zu beten, ich konnte nur ein paar Stunden hin, da hat mich das so bewegt. Und hier, ich möchte darauf eingehen. Einmal, wir müssen ja die Dinge alle prüfen. Ihr wisst, dass es seit Jahrzehnten, gerade in der charismatischen Bewegung, sehr viel Euphorie gibt. Es gab aber Tausenden von Prophetien, wovon nicht alle eingetroffen sind. Weil so viel Euphorie und Wunschdenken dabei waren. Und darum, wir müssen uns überprüfen. Jetzt habe auch ich mich überprüft. Herr, war das wirklich von dir? Und ich wusste nicht mehr von der Prophetie von 2006. Aber eins ist, müssen wir wissen, was sagt die Bibel über geistige Neubelebung und Wiederherstellung? Spricht sie darüber? Ja. Und wir müssen eines sehen, wenn man über Erweckung spricht. Erweckung hat immer mit zwei Dingen, mit zwei wichtigen Komponenten zu tun. Gericht und Gnade. Gericht und Gnade. Es geht um die Rechtsprechung Gottes, um die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist ein gerechter Gott. Vor allen Dingen für Gottes Volk. Wir sind ja das Werk seiner Hände. Du bist das Werk seiner Hände. Du musst dich erkennen, ich bin ein Werk seiner Hände. Er hat mich bereitet. Ich habe die Tage das Buch von Willy Tanner gelesen, Mein Bett. Und wenn ich so sein Leben, den Spiegel, etwas aus dem Spiegel seines Lebens gesehen habe, da hat er auch darüber geschrieben, es ist ein Wunder, was alles passiert ist, wo er durchgegangen ist, wo wir einzeln durchgehen. Und doch war Gottes gütige Hand über ihn. So ist es bei dir und bei mir. Lasst uns deshalb unsere Berufung und Erwählung festmachen.
Darf ich da nur ein Wort sagen? Er ist der vollkommene Wiederhersteller, wie du gesagt hast.
Amen.
Für ein Zeugnis seiner Wiederherstellung.
Nun, ich möchte mit euch kurz ein paar Bibelstellen durchgehen. Jesaja 26, 8 bis 10. Da heißt es, in Bezug auf Gericht: Auch auf den Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich, denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird aber dem Gottlosen nur Gnade erwiesen, so lernt er nie Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt, sieht nicht die Majestät Gottes. Nun, wir müssen jetzt sehen, da ist eine Trennung vom Alten im Neuen in einer Sache. Der Richter, und da schreibt schon Jesaja 16,5, hier haben wir heute im Neuen Bund, wurde damals prophezeit, einen Richter. Der Richter des Neuen Bundes. Und das ist gekoppelt mit einem Thron. Der Richter des Neuen Bundes ist Jeschua HaMashiach. Und sein Thron ist ein Gnadenthron. Sein Gnadenthron. Da sehen wir also, dass mit ihm gekommen ist, Gnade um Gnade, heißt es in Johannes 1, haben wir von ihm empfangen. Das Gesetz und alles kam über Mose, aber durch ihn kam eine Wende. Das heißt nicht, dass alles abgeschnitten ist. Ich glaube es nicht. Du kannst den Baum des neuen Bundes nicht vom alten Bund entfernen, weil da sind die Wurzeln drin. Und die Wurzeln tragen uns. Also wir müssen klar sehen, und ich sage das immer, wenn Christen sich streiten, ich bin das neue Israel, abgeschnitten von Israel, ist nicht biblisch. Der Herr hat am Kreuz in sich aus Juden und aus Heiden eine neue Schöpfung gemacht. Er hat die Trennwand des Gesetzes niedergerissen. Und das ist sehr wichtig. Und von daher erkenne ich mich als Mitglied des Leibes Jesu Christi. Und die Vollendung, wir lesen das heute auch in einer Bibelstelle von Zachariah. Von Zachariah 4 an Zerubabel. Und das ist sehr, sehr wichtig, was hier drin steht. Und zwar heißt es hier in Zachariah 4, 6 bis 9. Er antwortete mir, das ist das Wort des Herrn von Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Und nun weiter. Wer bist du, du großer Berg, der doch vor Zerubabel eine Ebene sein muss? Und er wird den Schlussstein herausbringen und der Lauten zurufen, Gnade, Gnade dazu oder für ihn, übersetzt die Elberfelder. Und das ist ein Wort, das hundertprozentig an Jeschua gilt. Denn er bringt den Schluss, er setzt den Schlussstein, sein Haus sind wir, vergessen wir nicht, sein anderes Haus, ein Haus der Gnade. Sein Haus sind wir, das größer ist als das Haus des Mose. Und er bringt den Schlussstein auf am Ende. In der Fülle der Zeiten, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wer ist der Schlussstein? Das sind die übrig gebliebenen vom Haus Israel. Wenn er sich Israel wieder erbarmt, da setzt er diesen machtvollen Schlussstein und sagt Gnade, Gnade für ihn. Also haben die Gnadenerweisungen Gottes noch kein Ende. Und von daher müssen wir auch die Prophetie verstehen, die der Herr gegeben hat. Und ich möchte die euch heute zukommen lassen. Ich hatte also am Schluss der Predigt ein Wort. Und ich weiß nicht warum, die Schwester sagte noch, nimm es doch auf, aber es war schon zu spät. Und zwar der Herr Jeschua sagt Folgendes. Ihr wisst, wie die Hitzebrände zur Sommerszeit entstehen. Wir haben ja jetzt Sommer. Und überall sehen wir Unwetter, aber auch Hitzebrände, was Bauern und alle fürchten. Nun hört mein Wort. Für diejenigen, die mich lieben, werde ich einen Flächenbrand meiner Gnade anzünden. Ich werde ein Feuer unter meinen Kindern anzünden, die zerbrochen sind und nach mir schreien. Wahrlich, ich werde ein Feuer in ihren Herzen anzünden. Und dieses Feuer wird sie nicht verbrennen, sondern sie aufrichten und anfachen und ausführen, wozu es gesandt ist. Meine Knechte Sadrach, Mesach und Abednego waren im Glutofen des Elends, aber das Feuer verbrannte sie nicht und konnte ihnen auch nicht schaden. Überall auf der Erde, wo meine Kinder in ihrer Zerbrochenheit, du musst das richtig verstehen, was gemeint ist, Zerbrochenheit. Das ist nicht nur ein Wort, das ist eine Erfahrung. In ihrer Zerbrochenheit vor mir liegen und zu mir schreien, denen will ich antworten. Ich will mein Feuer senden und euch mit neuer Kraft aus der Höhe erfüllen, denn ihr seid das Werk meiner Hände. Und ich werde mein Werk beleben, denn alles ist mir untertan. Die Erde ist mir untertan, das Weltall ist mir untertan, der Widersacher ist mir untertan. Alles hat mein Vater mir unter die Füße getan, sagt sein Wort. Darum fürchtet meinen Vater und gebt ihm die Ehre. Und jetzt kommt ein Aufruf. Seid bereit, ihm zu dienen. Die Bereitstellung, die innere Herzensbereitstellung, egal wie alt du bist. Und wir hören gleich warum. So wie er, der Vater, bereit ist, seinem Volk den verheißenen Spätregen zu senden. Es ist eine gegenseitige Bereitstellung. Und wenn nun Gottes Volk nicht bereit ist und sie haben sich nicht bereit gemacht, wie kann denn dann Gott etwas tun? Er kommt und sie sind nicht bereit. Jeder geht seinen Werken nach. Und jetzt heißt es weiter in dem Wort, ebenso bin ich bereit, spricht Jeschua, euch mein Feuer zu senden. denn ich bin es, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. So will ich mein Werk beleben in all meinen Kindern, die zerbrochen sind. Hier ein Wort an die Treuen und Älteren meiner Kinder unter euch. Sagt nicht, mein Dienst ist schon abgeschlossen und vorbei. Nein, ich werde euch neu stärken und mit meiner Kraft erfüllen, sodass ihr mir erneut dienen könnt. Denn Jünglinge ermüden und ermatten, aber die auf mich harren, kriegen neue Kraft, sodass sie auffahren wie mit Adlersflügeln. Denn mein Wort wird euch tragen. Das war die letzte Botschaft zu Pfingsten. Darum hört, was ich euch allen sage. Überall wird es geschehen. Je mehr die Finsternis um sich greift, umso mehr werde ich dagegen wirken. Nicht die Finsternis hat den Sieg, sondern mein ist der Sieg. Ich habe am Kreuz alle Mächte der Finsternis entmachtet und bloßgestellt. Darum vertraut mir und wendet euch meinem Geist zu. Und jetzt kommt dieses gewaltige Bild, was er da gab. Ich habe dann ein Foto genommen von einer Fotografie, wie ich diese Sonnenblumen fotografiert habe und habe sie da als Bild mit hineingenommen. Und dieses Bild, dieses geistliche Bild von den Sonnenblumen, das habe ich auch dann hinten erklärt, was mir der Herr da noch am Campingplatz in meiner stillen Zeit mit ihm gesagt hat. Das ist wirklich ein geistiges Bild, wie ein Gleichnis, wo wir anwenden können hinsichtlich seines Geistes. Er sagte, darum vertraut mir und wendet euch meinen Geist zu. So wie sich die Sonnenblumen der Sonne zuwenden und ihrem Licht folgen, so auch ihr. Die Sonnenblumen drehen sich der Sonne zu, wo sie auch hinscheint, und folgen ihrem Licht. Habt ihr es bemerkt? Genauso sollt ihr es tun. Richtet euch nach meinem Geist aus und lasst euch durch ihn dorthin bewegen, wo er will. Auch wenn ihr schon alt seid, werde ich euch noch beweglich machen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gehorcht daher meinen Geist, der euch mein Wort lebendig macht und mich verherrlicht, und ich werde euch stärken, stabilisieren, festgründen und zu meiner Ehre gebrauchen, sodass ihr meine Zeugen seid, bis ich wiederkomme, spricht der Herr. Amen. Folgendes hat der Herr zu mir gesagt, in unter der Ding, überall wird es geschehen. Der Herr sagte mir dazu, diese Neubelebung durch den Geist Gottes geschieht weltweit nach, und er gab mir das Wort, Intensivität. Nun, was ist Intensivität? Und in Wikipedia heißt das, unter anderen Synonyme, das bedeutet Kraft, Stärke, Wirksamkeit, Eindringlichkeit, Ernsthaftigkeit, Nachdruck, Heftigkeit und Eifer seiner Kinder, die in den betreffenden Ländern der Erde von ganzem Herzen, also intensiv, nach einer Neubelebung durch Gottes, nach Gottes Geist schreien. Das ist alles drin. Ist unser Schreien ernsthaft? Ist es so intensiv, dass es Gottes Herz berührt? Oder ist es nur noch eine, ja, nun, man hat es gemacht, weil sie es alle gemacht haben. Und ich glaube, dass da sich die Geister scheiden werden. Ich glaube, das ist das Springende an diesem Punkt. Alle schreien sie nach Erweckung, aber es geht erst durch völligen Zerbruch. Und das müssen wir erkennen. Nun, ich habe hier ein Wind der Belebung kommt über Gottes Volk. Nein, ich hab hier, danke.
Ja, das ist nur noch ein
bisschen. Ich möchte das hier vorlesen, danke. Nun sah ich wieder die ganze Erde vor mir, das ist also die Vision, die Gott mir 2006 gab, ein Teil. Ich kann es nicht vorlesen, ist so lang. Bitte, die Broschüren liegen auf, nimmt sie mit. Doch alle Länder schienen wie verwelkt und niedergeschlagen. wie nach einem schweren Sturm, aber auch Gottes Volk schien davon betroffen. Es schien entmutigt, verwelkt, kraftlos, niederliegen. Und es war eine weltweite Bedrängnis entstanden, wo jeder bedrängt war, auch Gottes Volk. Plötzlich kam von den Enden der Erde ein frischer Wind Jahwes über die ganze Erde. Es war kein starker Wind, sondern ein ständiges Wehen wie der Odem Gottes selbst, der Ruach Jahwes, der die Niedergeschlagenen unter Gottes Volk anblies, frisch belebte und wieder aufrichtete. Dieser Wind richtete nun die gebeugten Jahwes auf, um diese neu zu beleben. Das geschah weltweit. Überall auf der Erde geschah diese geistliche Neubelebung und Aufrichtung Jahwes an seinen Kindern. Ich sah es in China, Sibirien, Russland, Philippinen, Afrika, Europa, Amerika, Südamerika und so weiter. Es war überall. Es war so eindrücklich. Sie erhoben sich aus dem Staub ihrer Niedergeschlagenheit und Schwachheit. Als der Wind Gottes diese alle aufgerichtet hatte, hörte ich sie alle in ihren eigenen Sprachen ein Lied singen. Obwohl ich nicht alle diese Sprachen verstand, öffnet mir der Herr die Ohren und ich hörte, was sie gemeinsam sangen. Jahwe Shalom ist unser Friede mitten in Nöten, mitten im Sturm. Er behütet und stärkt. Die sich bei ihm bergen, ist unser Hüter ein fester Turm. Soweit dieser Auszug. Und es ist eben sehr wichtig, dass wir wissen, können wir biblischen Aussagen heute trauen? Ich habe darum etwas hier ein bisschen zusammengestellt und wir wollen das wirklich mit ihm durchmachen. Ich habe vorhin angefangen, bevor ich die Prophetie vorlas, über Jeschua, der von Gott eingesetzte Richter. Das habe ich gelesen in Jesaja 16,5, dass er der Richter ist und gleichzeitig der auf den Gnadenthron Gottes sitzt. Das ist sehr gewaltig. Das ist eben der neue Bund. Hebräer 4,16 fordert uns jetzt deshalb auf. Und das ist ja ein Brief an die messianischen Juden geschrieben. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich habe das vorhin gelesen, das Wort an Zerubabel in Bezug auf Jeschua. Er bringt den Schlussstein dazu, Gnade um Gnade. Wir müssen jetzt ganz klar sehen, dieses Wort, dieses prophetische Wort, was Gott hier gibt, er geht an seine Pflanzung. Er geht an das Werk seiner Hände. Er geht an die, die er versiegelt hat. Hat also diese Art von Gericht, hat dann höchstenfalls mit Läuterung zu tun, mit einem Läuterungsprozess ohne Bezug zur Verdammnis. Hören wir? Ohne Bezug zur Verdammnis. Denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Jeschua Mashiach sind. Da sind wir frei. Es gibt aber sehr wohl Läuterungsprozesse, Reinigungsprozesse. Die müssen sein. Und von daher, die Bibel rühmt die Gnadenerweise Gottes an seinen Volk. Schon in Jesaja 63,7 heißt es, ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn, nach allem, was der Herr uns erwiesen hat. Und die große Güte gegen das Haus Israel, die ihn erwiesen hat nach seinen Erbarmungen, nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Vorhin haben wir dieses Lied gesungen aus den Klageliedern 3,22 bis 32. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Psalm 34, 16 bis 20 sagt, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, seine Ohren sind gerichtet auf ihr Schreien. Also, da siehst du, dass da eine Verbindung ist. Er hat seine Antenne alles nach uns ausgerichtet. Er hört schon von Anfang an unser Schreien. Aber wir wissen auch, dass es da eine Sache gibt, die wir wissen im Buch Daniel, wo der Engel von Persien kämpfen musste und brauchte die Hilfe des Erzengels von Israel, der ihm dann zu Hilfe kam. Und darum ist es sehr wichtig, dass es, wir wissen, es kann sich manchmal verzögern. Schon damals gab es zur Zeit Daniels gewaltige Kämpfe in den himmlischen Welten. Aber der Herr hat hier verheißen, sie schreien und der Herr hört. Aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Nun, jetzt das Nächste, worum es geht. Die Neubelebung, von der wir reden, auch der Herr prophetisch geredet hat, ist in der Bibel verankert. Und was im Wort Gottes verankert ist, das sollen wir nicht hinwegnehmen. Das ist wirklich so. Psalm 71, 20, da heißt es, der du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen. Du wirst uns wieder beleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Psalm 85, 5 bis 9 heißt so, so stell uns wieder her, du Gott unseres Heils, lass ab von deinen Unmut gegen uns, oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn währen lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit wir dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen, schenk uns dein Heil. Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie sich nicht wieder der Torheit zuwenden. Und der Herr sagt ja, wir sollen ja wirklich hörendes Ohr haben, sehende Augen geistig. Und es mangelt einfach den meisten in dieser Zeit eben die Gabe der Geistesunterscheidung, zu unterscheiden, was ist von Gott, was ist nicht von Gott. Nicht jede Offenbarung, die wir hören, ist vom Herrn. Sie muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Für mich eine sehr prägnante Bibelstelle ist in Hosea 5, 15, 6 bis 3. Und ich erinnere mich, wo Gott mich 1983 dann in den Vollzeitdienst berufen hat, als Fürbitter für die Nationen, und Gott mir damals einen Gebetsplan gab, habe ich 7000 Poster drucken lassen, groß, nicht Poster, große Plakate. Und das war damals noch das halbe Deutschland. Und da war diese Bibelstelle drin. Da haben die Leute niedergekniet und dann kam aus dem Himmel Sonnenstrahlen. Und in, da drin war dieses Wort von Hosea 5,15, 6 bis 3. Das hatte mir Gott damals gegeben. Und ich ließ 7000 große Plakate drucken. Und was steht da? Nun, da steht, Ich kehre zurück an meinen Ort, bis sie, nämlich das Haus Israel, Ephraim, Manasse, Juda und so weiter, ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Und jetzt hast du hier diesen Ausdruck von Intensivität, der ist da drin. In ihrer Herzensnot werden sie mich suchen. Also wirklich, wenn du in große, große Not kommst, da fängt das an. Und da wird es für Gott interessant, weil das ist so wie bei der Einstellung, wie auch hier bei diesem Aufnahmegerät. Du siehst diesen Pegel, der rauf und runter geht, der Aufnahmepegel, die Aufnahmestärke. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich eines Tages in Karlsruhe war, in einer riesigen Versammlung, und der damalige Leiter, der Bruder Müller, hat dann gesagt, hat spaßhaft erzählt, sagt er in seinem badischen Deutsch, viele von euch kennen ihn, hat er gesagt, ja, ihr wisst, ich bin ein großer Schreier vor dem Herrn. Und dann haben die Leute alle gelacht. Und dann hat er gesagt, ja, eines Tages sagte Gott, was ist denn da für ein Lärm in Karlsruhe? Schau doch mal, was danach ist. Und dann haben dann seine Engel gesagt, ach, das ist nur der Bruder Müller, der schreit wieder rum. Sagt er, ja, ich kenne ihn, aber liebe sind mir die, die nach mir schreien, die werden empfangen, als die, die nicht schreien. Die haben dann alle gelacht. Aber da ist ein Körnchen Wahrheit dabei. Da ist ein Körnchen Wahrheit dabei. Und wir rufen nicht so, wenn es uns gut geht, dann schreien wir gar nicht nach Gott. Das ist das. Nun, hier heißt es eben, in ihrer Herzensnot werden sie mich suchen. Und jetzt sagen sie, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Und sie stellen fest, denn er hat zerrissen. Ja, natürlich, er hat zerrissen all die Pläne, die von den Menschen sind. Auch die frommen Pläne. So viele Pläne. Der Mensch hat ja so viel Zeit in seinen Gedanken, Vorstellungen. Und jetzt wird dann alles zerrissen. Herr, weiß ich den Weg auch nicht, heißt es in einem gläubigen Lied. Du weißt es wohl. Und vorher, ich kann mich noch erinnern, anfangs der charismatischen Bewegung, wie sie hochgekommen ist. Und ich wurde damals auch ein Teil davon, obwohl ich nie ein hundertprozentiger Charismatiker war und es auch gar nicht bin, weil ich gehöre dem Herrn. Ich jage nicht Charisma nach, das wisst ihr. Aber das Wesentliche ist, dass damals, die alle kamen, jeder Prediger mit einem dicken Notizbuch, das war seine Agenda. Und wenn was war, haben die sich zusammengesetzt und ich als Mitarbeiter von den Geschäftsleuten, jeder hat in seine Agenda geblättert, da bin ich besetzt, 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 einen vollen Terminkalender. Jeder war scharf, viele Einladungen zu buchen, um damit anzuzeigen, oh, was ist das für ein gesalbter Mensch. Ja? Und so ist das. Das ist aber nicht das, wie Gott es sieht. Nun, er hat zerrissen, er hat unsere Pläne zerrissen, er hat uns zerrissen. Er wird aber uns auch heilen. Das Zeugnis hatten sie in sich. Ja, wer gab ihnen denn das Zeugnis? Die Gottessohnschaft. Kinder wissen. Jeder, der seinen Vater kennt, ihr Lieben, jeder, der seinen Vater wirklich kennt, er weiß, wenn ich ihn anrufe, er mag vielleicht zornig sein, aber er wird mir keinen Skorpion geben, wenn ich ihn um ein Ei bitte, sagt der Herr. Und die ihren Gott kennen, die wissen auch, dass Gott sie nicht abweist im Zorn, selbst wenn wir Fehler gemacht haben. Das wussten die, das ist das Zeugnis, was der Heilige Geist gibt. Und sie stellen hier fest, das ist ein Erfahrungswert, er hat geschlagen. Ja? Schläge tun weh, auch wenn sie von Gott sind. Und wir brauchen die Erziehung, wir brauchen sie, ihr Lieben. Ohne Zucht gibt es keine gute Züchtigung. Also Züchtung in dem Sinn, Züchtigung bewirkt eine gute Züchtung, möchten wir so sagen. Wie bei guten Pflanzen, Rosen, anderen Blumen. Das macht Mühe. Er hat geschlagen, aber jetzt kommt auch diese Erkenntnis, er wird uns auch verbinden. Also es geht, wohin geht es? Auf Wiederherstellung. Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Amen. Er will die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. Hat er das gesagt oder nicht? Er wird nicht Rom aufrichten. Er wird nicht den Vatikan aufrichten. Er wird nicht die Gemeinden von da und da in Amerika wieder aufrichten. Viele werden zerbrechen. Aber er wird sein Haus aufrichten. Und er ist dabei. Und wenn es drin steht, Gnade, Gnade für ihn, den Schlussstein, der Herr ist es, der das Haus baut. Wo könnt ihr eine Stätte für mich schaffen, wo ich wohnen kann? Steht in der Bibel drin. Denn meine Hände haben das alles gemacht. Und oft sagen sie, zieh die Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Da kannst du das Haus mit die Halle oder den Tempel mit Goldsäulen oder Messingsäulen verkleiden. Ich war mal wo eingeladen und da hat einer gesagt, schau, ich zeig dir, wie schön ich das gemacht habe. Ich habe extra Messingsäulen hingestellt, 4 Meter hohe Messingsäulen oder 5, um diesen Tempel Gottes zu rekonstruieren. Sag ich, das ist nicht der Tempel Gottes, der Tempel Gottes sind wir. Das bist du und ich, das ist mein Leib. Das muss in unser Bewusstsein hinein. Halleluja. Er wird uns auch verbinden. Und dann heißt es, er wird uns nach 2 Tagen, das ist das Wissen, was wir heute wieder neu in uns aufnehmen müssen, egal bei jeder Korrektur, bei jeden krummen Wegen, die wir gegangen sind. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, der übers eifersüchtig über seine eigene Pflanzung wacht. Und zwar zum Guten. Er wird den Fresser schelten. Er wird aber auch jede einzelne Pflanze, die keine Frucht bringt, wird er die falschen Triebe wegschneiden. Erlauben wir ihm doch, die Triebe wegzuschneiden. Auch wenn es momentan wehtut. Wir sind so viel beschäftigt, rennen dahin und dahin. Und ich habe gerade vorhin im Gespräch mit einem Bruder gesagt, ich hatte einen Bruder, der war so effektiv, treu im Gebet. Aber er hatte immer so viele Bücher dabei und wenn Versammlungen waren, war er da und da. Er wollte immer was Neues hören und das hat ihn fast das Genick gebrochen. Ihr Lieben, wir müssen nur noch Zeit nehmen in dieser Stunde zum Hören. Die Stimme Gottes, des Sohnes Gottes zu hören. Und alle anderen Stimmen, die dich einladen, da und dahin, hier wirst du gesegnet werden, hier wirst du ganz gewaltig viel Segen. Bring alle deine Freunde mit und am besten auch einen dicken Geldbeutel. Ihr Lieben, Vorsicht, zum Herrn brauchst du das nicht. Er will nur deine Hingabe, deine Zeit. Und das ist, und er hat sich nie geändert. Darum ist ja auch die Botschaft Gottes im Grunde genommen so leicht. Weil wenn sich Gott ändern würde, müssten sich alle Botschaften ändern. Stell dir vor, aber der Herr ist immer noch dasselbe. Er führt immer noch sein Geschäft in Wahrheit und Recht und Gnade. Und er sagt, lasst euch doch nicht verwirren. Die wussten hier ganz genau, das Volk Israel. Er hat uns geschlagen. Die wussten, er wird uns auch heilen. Er wird uns wiederherstellen. Er wird uns verbinden. Halleluja. Und dann, nach 2 Tagen wird er uns neu beleben. Wer hat ihnen das Zeugnis gegeben? Wer? Der Geist Gottes. Und das Wort. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen. Ja, und jetzt ist das. Da vergisst du alles andere. Die ganze Priesterschaft, all das Ganze, wo die damals heiligen Plätze waren, überall. Lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen. Wow. Das ist eigentlich, was auch Paulus gelehrt hat. Dass wir ihm nachjagen sollen. Also ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Und ihr Lieben, das ist eine ernste Sache. Das ist aber auch der Level, ihr Lieben, das ist der Level, wo Gott bestimmt. Das ist der Level Gottes, das ist nicht mein Level. Er sagt, wenn ihr es nicht ernst meint, dann wird es nicht geschehen. Es ist eine Herzenshaltung, ein Überzeugtsein von einer Tatsache, dass die Zeit, der geistige Schlendrian vorbei sein muss. Der muss aufhören. Gott gibt uns ja alles, er gibt uns Zeit, der ist ein Gott, der Geduld hat. Hat ja alle Tage, der weiß alles im Voraus, aber er weiß auch ganz genau, sein Auge schaut auf uns, auf jeden von uns. Und wir sollen aufhören, uns einander zu bekriegen, zu schlachten mit Worten, zu verfluchen, wie es einige tun. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber Gott sieht das alles. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor sein Angesicht leben. Lasst uns ihn erkennen, lasst uns nachjagen der Kenntnis des Herrn. Und jetzt kommt diese, was hier drin steht, steht ja in der Bibel drin, in Hosea. Sicher wie die Morgenröte. Die kommt ja jeden Tag. Die Morgenröte ist auch da, wenn die Wolken den Himmel verdecken. Ist trotzdem da. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Und er hat gesagt, er ist bereit, den Spätregen zu geben. Vater, ich danke dir dafür, dass du am Wirken bist. Dass du dein Wort in unseren Herzen hineinlegst und durch den Helfer. Du hast in dieser Botschaft gewiesen auf den Heiligen Geist. Horcht auf seine Stimme. Und das wollen wir auch. Er hat das ganz bewusst gemacht, weil der Heilige Geist ist der zur Hilfe herbeigerufene, der Helfer. Von den meinen wird er es nehmen, er wird euch leiten und lehren, die sich leiten lassen. Nun, jetzt kommen wir zu diesem Bild. Warum benutzt Gott in der umseitigen Prophetie das geistliche Bild von der Sonnenblume? Passt mal auf. Sonnenblumen, ich habe dann gesucht, natürlich im Internet. Man weiß ja nicht alle Dinge, aber dafür ist das Internet schon gut als Suchmaschine. Sonnenblumen sind Lichtblütler. Sehr interessant. Nicht nur der Blütenkopf, und das sind Dinge, die ich auch nicht gewusst habe, sondern auch die Blätter der ganzen Pflanze drehen sich dem Licht der Sonne zu. Die Blätter, wenn du das geistlich siehst, das sind unsere Hände, das sind unsere Füße. Und abends, wenn die Sonne untergeht, geht die Sonnenblume mit ihren Blättern, mit ihrem Blütenkopf, mit ihrem Stand übrigens, die werden manche bis zu 3 Metern hoch. Ich habe eine gekannt bei meinen Schwiegereltern im Garten, die war 3 Meter hoch. Und die hatte einen 6 Zentimeter Durchmesser, dieser Stiel, ganz stabil. Ist unglaublich, dass die Sonnenblume uns so ein geistiges Bild vermittelt. Die Sonnenblume öffnet sich in der Sonne. So will der Herr, dass wir uns ihm seinen Geist öffnen. Wir wissen, die Bibel sagt, der Herr ist Sonne und Schild denen, die ihn suchen. Er ist die Sonne. Und es heißt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht, nicht verschlossenen, verwandelt werden in sein Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das meint Transparenz. Und wenn ihr alle das seht, jedes Mal, ich habe so viele Fotos gemacht und allen von uns, es gibt kaum einen Menschen, egal aus welcher Nation, der nicht Sonnenblumen liebt. Ist eines der meist gemalten Motive von Van Gogh bis zu allen anderen Künstlern und fotografiert. Und noch etwas, diese Sonnenblumen haben eine derartige Ausstrahlung von Wärme und Leben auf Mensch und auch auf Tier. Wenn du siehst, wie die Hummeln, die Bienen alle dorthin kommen, solange dieser Fruchtkörper noch nicht völlig ausgereift ist. Und sie holen dort ihren Nektar. Und es ist so gewaltig, wenn man das sieht, wie Gott es sieht. Und Gott hat diese Pflanze geschaffen. Und so möchte auch der Herr, dass Kinder Gottes als Kinder des Lichts, wie die Bibel uns sagt, durch Jeschua, ihr seid Kinder des Lichts, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Moses spiegelte sie wieder, nachdem er auf dem Berg war. 40 Tage und Nächte. Er wusste nicht, dass er so strahlte. Aber ich erlebte solche Phasen in meinem Dienst, als ich in Zürich auf den Straßen von Zürich war. In einer Woche kamen 3 Frauen, die sich nicht gekannt haben, haben zu mir gesagt, sie haben eine so gewaltige Ausstrahlung, dabei ging es mir gar nicht gut. Ich habe die Ausstrahlung nicht gesehen, aber die sprachen mich an. Also das hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern ist eine geistige Angelegenheit. Wenn du nach Gott schreist, wenn es dir nicht gut geht und sagst, Herr, und dann hast du einen verklärten geistigen Ausdruck und du merkst es nicht mal. Aber das ist wirklich so. Und so sagt Paulus auch von den Korinthern in 2. Korinther 3,3 in diesem Bezug, wie die Sonnenblumen als Lichtblütler, von euch, und er meint die Christen von dort, ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte. Und darauf kommt es an. Sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischernen Herzen sind. Und da kann man, das ist aber auch, da ist eine Scheidung dabei. Wenn man das jetzt sieht und das ist dann knallhart. Kinder Gottes, ohne lebendige Beziehung zu Jeschua und zum Vater, haben leider keine geistliche Ausstrahlung. Es hat, was ich sage. Aber es steht hier in der Schrift drin, sie haben den Namen, dass sie leben, sind jedoch geistlich tot. Und Jeschua sagt hierzu, um das zu vollenden, in Offenbarung 3,2, er will ja nicht, dass wir im Tod bleiben. Seine Kinder, das will er nicht. Er sagt, werde wach, komm ins Licht, komm zu mir. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Jetzt wollen wir noch etwas schauen, einen anderen Aspekt, die Standfestigkeit der Sonnenblume. Da lesen wir ja auch viel in der Bibel, im Neuen Testament, über die Standfestigkeit der Christen. Habt ihr gewusst, dass Sonnenblumen eine tiefe Pfahlwurzel haben? Der geht teilweise 90 Zentimeter in den Boden rein. Wow! Nun, die Bibel sagt, Kinder Gottes sollen nach Epheser 3,17 ebenso tief in der Liebe Jeschua und des Vaters eingewurzelt sein. Kolosser 2,7 sagt, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Dann wollen wir zur Fruchtbarkeit kommen. Alles ein Bild, auch das auf uns übertragbar ist. Ich habe in keiner, wo ich gesucht habe, über Sonnenblumen, was darüber beschrieben wird, ich habe nirgendwo gefunden, wie viele diese Ölkerne, vorne im Fruchtkörper der Blüte, da drin sind. Aber es sind Hunderte. Es sind Hunderte in den großen Sonnenblumen. Sonnenblumen, der ausgereifte Fruchtkörper der Blüte zählt hunderte ölige Kerne und symbolisiert eine sehr hohe Fruchtbarkeit. Jeschua sagt diesbezüglich für seine Kinder, dass wenn wir in ihm bleiben, wir viele Frucht bringen. Nämlich 30, 60 und 100-fältig. Und in Johannes 15, 8 sagt er, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und noch etwas haben Sonnenblumen. Und wisst ihr, wenn die Sonnenblume ausgereift ist, was dann geschieht? Das Haupt der Sonnenblume senkt sich. Es senkt sich nach unten. Wenn alle diese Kerne ausgereift sind, ist ein schwerer Fruchtkörper, dann senkt es sich. Das ist ein Aspekt der Demut. Denkt mal darüber nach. Bei voller Reife senkt sich der gesamte Blütenkopf durch die Schwere der reifen Kerne. Das symbolisiert eine demütige und untergebene Diensthaltung Gott gegenüber. Denn nachdem wir seinen Willen auf Erden ausgeführt haben, dass wir dann sagen können, Herr, wir haben deinen Willen getan als deine Knechte, als deine geringen Knechte. Natürlich gibt es einen Lohn, aber es ist eine Demutseinstellung, die wir da brauchen. Also ist dieses Bild, was jetzt der Herr benutzt in dieser Prophetie über die Sonnenblumen, ist nicht nur das allein, mit der Blüte allein, sich dem Herrn zu wenden, sondern da ist eine gesamte, komplette Botschaft enthalten. Denn letztlich ist es so, Gott ist es, der in uns wirkt. Das hat er auch in die Sonnenblumen reingelegt, dieses Wachstum, diese Fruchtbarkeit. Gott hat diese Blume, diese Pflanze, diese gewaltige Pflanze dazu benutzt, um uns etwas zu predigen. Sie ist ja das Symbol für die grünen Politiker. Ja? Die sehen einen Kult da drin, aber für uns ist das eine Pflanze, die Gott geschaffen hat. Aber wir können auch durch Pflanzen eine biblische Lehre empfangen. Und darum glaube ich, das ist es, was der Herr auch will, dass er sagt, hier hört ihr mein Wort. Herr, und ich danke dir für diese Botschaft, dass du uns ein Wort gegeben hast, was du bestätigst in deinem Wort, Herr, dass es wirklich so ist, wie wir in der Bibel lesen. Neubelebung ist im Heilsplan Gottes verankert. Und ich danke dir, dass deine Kraft da ist. Herr, und ich möchte jetzt bitten, dass wir jetzt alle aufstehen vor Gott. Halleluja. Halleluja. Und jetzt erhebt ihr euer Herz und eure Hände. Alle miteinander. Vater, und wir kommen zu dir durch deinen Geist und wir bitten dich, verherrliche dich durch deinen Geist in jeden, der diese Botschaft hört, der anwesend ist, der nicht anwesend ist, aber der diese Botschaft hört. Ich bitte dich jetzt, wirke du jetzt in jeder Person, die diese Botschaft hört und annimmt, denn du bist dabei, etwas zu tun. Du kennst jede Person, Herr. So wie du jede Sonnenblume kennst in diesen weiten, großen Feldern, die zu Abertausenden sind und geerntet werden und dann ein wunderbares Sonnenblumenöl, Frucht bringen. So hast du es in unseren Herzen hineingelegt und du hast uns aufgerufen, Jeschua, stellt euch bereit. Ja, wir wollen uns heute bereitstellen, neu sagen, Herr, hier sind wir, hier bin ich, hier bin ich. Bereite du mich zu, Herr. Auf deine Ausgießung, auf deine Neubelebung. Und wenn du im Krankenhaus, in der Klinik bist und hörst diese Botschaft, so gilt das eben auch dir, der du dort liegst. Denn Gott hat dir eine Ruhepause verordnet, hab keine Angst. Danke, Herr, dass du jetzt Menschen ansprichst, die in schwierigen Situationen sind, aber gerade du ihnen Hoffnung machst, dich ihnen als Sonne des Lebens, der Herrlichkeit zuwendest, dass sie neue Kraft empfangen. Und gerade du hast in dieser Prophetie Ältere angesprochen, die Älteren, die Treuen, auch egal wie sie, wo sie sind, hier sind oder woanders sind. Wirf deinen Glauben nicht weg, Gott wird dich tragen. Er trägt dich durch sein Wort. Er stärkt dich durch seinen Geist. Er berührt dich gerade jetzt und jetzt ist die Salbung Gottes da. Danke für deine Salbung gerade jetzt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und der Herr sagt, hör doch meine Kinder, ich verändere mich nicht. Viele von euch haben sich verändert, aber ich bin ein unveränderlicher Gott. Bei mir ist kein Wechsel des Schattens noch des Lichts. Ich bin immer derselbe. Vertraut mir völlig. Ich habe viele von euch geprüft am Haderwasser. Ich habe meinen eigenen Sohn geprüft und er musste in die Wüste gehen. Und ich muss meine Kinder prüfen. Es muss einen Unterschied geben bei denen, die geprüft sind, denen ich mich verlassen kann, dass ich weiß, ja, der ist mir treu. Und denkt daran, von den über 600.000 Kindern meines Volkes, wie viel kamen hinein über den Jordan? Und ihr seid nicht besser, wie mein Volk damals war. Es ist allein Gnade und meine Gnade ruft euch zu. Bleibt in meiner Gnade, bleibt in mir. Lasst es keine billige Gnade sein, sondern eine teure Gnade, die ich für euch erwirkt habe, indem ich mein Leben gelassen habe für einen jeden von euch. Hört nicht dorthin und dorthin, wo sie sagen, kommt hierhin und dahin, sondern nehmt euch Zeit für mich. Ich habe gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie können sie hören und sie folgen mir. Es ist nicht so schwer. Ihr müsst nur aus diesem Getriebe dieser Welt ruhig werden vor mir, euch Zeit nehmen. Wie oft habe ich euch gerufen, so wie ich Israel versammeln wollte und sie erkannten nicht den Tag der Heimsuchung, als ich dort war. Und sie hielten mich für einen Verbrecher. Aber ihr, mein Volk, ihr kennt doch meine Stimme. Und ich rufe euch heute zu. Wahrlich, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausführen, wozu es gesandt ist. Ich werde kommen, wie ein drängender Strom, wie ein Hauch. Und ich werde überall anfangen, die Gebeugten wieder aufzurichten, wiederherzustellen. Und ihr werdet sein wie Träumende. Ihr werdet sein wie Träumende. So wie auch mein Volk Israel sein wird wie Träumende, wenn ich sie heimsuche. So auch ihr werdet sein wie Träumende. Ihr werdet euch wundern. Darum stellt euch bereit und seid nicht im Unglauben, sondern seid im Glauben. Empfangt noch einmal meine Gnade der Belebung, der Wiederherstellung, damit ich mich durch euch, durch einen jeden von euch persönlich verherrlichen kann. Bleibt nicht hängen an alten Zöpfen, bleibt nicht hängen an Dingen, die euch wegziehen von mir. Auch da, wo ihr Freunde verloren habt, Mitstreiter verloren habt, Frauen und Männer, die jetzt nicht mehr den Weg mit euch gehen, lasst euch dadurch nicht entfremden. Auch Paulus musste erleben, wie er Demas hergeben musste, der die Welt liebgewonnen hat. Trennt euch davon, trennt euch seelisch davon, trennt euch geistlich davon, gebt sie mir ab. Aber hört auf mich, dass ich zu euch reden kann. Denn viele sind in Tristesse, viele sind am Boden, weil sie sich befremdet haben durch Dinge, die in ihrer Familie geschehen sind, die sie erschüttert haben. Aber lasst euch nicht erschüttern. Ich werde wohl erschüttern den Himmel und die Erde. Ich werde den ganzen Erdkreis erschüttern. Aber ihr sollt unerschütterlich sein. Und so wie ich es schon immer gesagt habe, ich tue nichts, ich offenbare es meinen Kindern. Aber das sollt ihr wissen, dass mein Geist dabei ist, über mein Volk zu kommen, über alle, die am Boden sind, um zu beleben, dass sie aufstehen, ein überaus großes Heer. Seid bereit und ich sende meine Engel, die bereit sind, euch zu begegnen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, damit er den Segen empfange. Amen, Amen, Amen. Amen.